Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das Ding mit dem Buch, das ist, fand ich ein schönes Beispiel, aber wir beurteilen ja nicht nur den Einband von dem Bild, sondern auch, was da am Text draufsteht. Wie heißt das Buch? Und das passt dann ja meistens zueinander. Da ist mir natürlich mal ein Ding passiert, es war auf einem Männertag bezeichnenderweise. Es gab so natürlich einen Büchertisch und ein Buch hat mich angesprochen, was Männer über Frauen wissen. Ich habe das Buch in die Hand genommen, aufgeschlagen, 200 weiße Seiten. Tja, also man sollte schon mal so ein Buch aufschlagen und gucken, gefällt mir der Stil. Ja, und wenn ich als Gast hierher komme, nach welchen Kriterien wähle ich denn den Predigtext aus? Worüber will ich was sagen? In der Landeskirche ist es so, es gibt eine Perikopenordnung. Da ist also für jeden Sonntag ein Predigtext vorgeschlagen. Da halten sich viele dran. Es ist auch keine Pflicht, aber das ist eine feine Sache. Man kommt so durch alle Themen durch. Das geht über 6 Jahre und dann wiederholt sich das wieder, passt zum Kirchenjahrssonntag. Das birgt halt nicht die Gefahr, dass sich jemand so seine Lieblingsthemen vornimmt, seine Lieblingstexte ständig wieder behandelt, dass man so eine breite Palette aufbaut. Jetzt ist das ja in den Gemeinschaftswerken möglich, aber eher unüblich. Hier ist es ja in der Regel so, man hat einen Prediger, einen Pastor und er weiß, was braucht denn meine Gemeinde so? Was tut ihr denn gut? Wo muss sie wachsen? Wo muss ich sie stärken? Was mache ich jetzt als Gast hier? Ich kenne ein paar einzelne Leute hier, ja. Deswegen habe ich mir sagen lassen, wo brennt es denn hier? Wo muss man denn mal so richtig sagen, Leute, so geht's aber nicht. Da müsst ihr euch ändern, da müsst ihr was tun. Ich bin ja nachher wieder weg, über mich könnt ihr dann schimpfen. Nein, so ist es natürlich nicht. Mich hat keiner gebrieft, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. War es Zufall, war es Gottes Geist, wie auch immer. Ich möchte über einen Text aus Jakobus predigen, der passt vielleicht für euch, vielleicht aber auch überhaupt gar nicht. Aber ich denke mal so, den einen oder anderen Gedanken kann man mitnehmen. Ich hoffe, ihr geht nachher ein bisschen anders hier raus, als ihr gekommen seid. Habt ein paar gute Gedanken und habt ja vielleicht so gemerkt, da könnten wir bei uns was tun, da haben wir Potenzial, das läuft super, prima, sind wir dankbar für. In Jakobus 2, die Verse 1 bis 13 steht, kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlungen ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr säht auf den, der herrlich gekleidet ist und spräche zu ihm, setz dich hierher auf den guten Platz und sprecht zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie die Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Jetzt die Frage, ist das ein Text für die Gemeinschaft in Eringshausen? Nee, ich denke mal, auf den ersten Blick sicher nicht. Hier wird man diese Unterschiede nicht machen. Und ich rede jetzt häufiger in der Wir-Form. Also ich bin nicht der, der euch hier irgendwie belehrt. Ich beziehe mich damit ein, natürlich nicht in eurer Gemeinde, eher in unserer Gemeinde. Also wir machen diese Unterschiede eher nicht so mit dem Reichen und dem Armen, mit Platzanweisen und so. Aber nicht, weil wir so weise sind, sondern wann kommen denn bei uns einmal fremde Leute in den Gottesdienst? Ich weiß nicht, wie das hier ist. Und wenn tatsächlich sich einmal ein Fremder verirrt, wie gehen wir mit ihm um? Gehen wir überhaupt mit ihnen um, den Fremden? Nehmen wir sie denn überhaupt wahr? Was schlägt denn jemandem entgegen, der zum ersten Mal in diesen Raum kommt zum Gottesdienst? Ist es eine heilige Stille? Weil alle Gespräche vor lauter Neugier verstummen und sich jeder fragt, wer ist das wohl? Oder heilige Stille, nur gestört vom Gespräch derer, die die Neuen noch nicht bemerkt haben? Oder ist es gar eisige Kälte, weil alle Augenpaare fragend, beobachtend und prüfend in Richtung Mittelgang gehen und die beobachten, die gerade reinkommen? Das ist eisige Kälte. Oder ist es wohlige Wärme? Aber nur deshalb, weil einer vergessen hat, die Heizung auszuschalten. Ja, Sie mögen jetzt denken, jetzt übertreibt er aber. Ja, ich übertreibe, bewusst. Aber wie ist es denn jetzt wirklich hier? Wenn irgendeine größere Veranstaltung ist, dann sind die Reihen mal gefüllt, dann ist man Fremde gewohnt. Aber so in einem normalen Gottesdienst, wenn plötzlich einer reinkommt, dann ist doch die Frage, die man sich gegenseitig stellt, wer ist das denn? Wo wohnen die denn? Kennt die jemand? Und wie vielen untereinander stellt man diese Frage, statt freundlich auf die Leute zuzugehen und sie direkt anzusprechen, zu fragen, guten Tag, wer sind Sie? Herzlich willkommen. Ich denke, ich habe beobachtet, bei uns gibt es Verbesserungspotenzial, hier vielleicht auch. Aber das ist ja eigentlich nicht der Kern des Predigtthemas. Hier geht es ja zunächst um die unterschiedliche Behandlung der Personen in der Gemeinde. Und wie ist das hier bei euch in Eringshausen? Jetzt ist ein goldener Ring, aus der im Bibeltext erwähnt ist, heute kein gutes Erkennungszeichen mehr für Reichtum. Viele Verheiratete tragen einen goldenen Ring. Vielleicht wäre es heute die Rolex-Uhr oder das Boss-T-Shirt. Also das ist ein Fake, möchte ich nur gleich sagen, das ist kein echtes. Aber auch das ist ja schon. Aber wer erinnert sich nicht an die Zeiten? Ich erinnere mich daran. Brillenträger, es gab damals Kassengestelle. Wer so ein Kassengestell hatte auf dem Schulhof, der war gestraft. Wer die Jeans von C&A anhatte, kannst du vergessen. Danach wurde geurteilt. Ja, heute muss es vielleicht die Rolex-Uhr sein. Oder stellen wir uns vor, draußen fährt eine große Limousine vor. Ein Chauffeur steigt aus und bringt einen sehr gut, elegant gekleideten Herrn, vielleicht sogar eine Berühmtheit, hier rein. Was wäre dann hier los? Wie würdet ihr euch verhalten? Gut, es wird keiner so einen Platzanweiser spielen und vor ihm herkriechen. Aber so eine gewisse Unruhe würde entstehen. Viel interessanter ist aber auch, und vielleicht auch realistischer, das andere Extrem. Wenn tatsächlich so ein zerlumpter, ungepflegter Mensch durch die Tür käme und sich anschickte, am Gottesdienst teilzunehmen. Natürlich würde ihm keiner sagen, du stell dich in die Ecke oder setz dich auf den Boden. Nein, das nicht. Aber was würde in unseren Köpfen vorgehen? Boah, was will der hier? Hoffentlich kann der sich benehmen. Der wird sich doch nicht zu mir setzen, weil manchmal riechen solche Leute auch etwas streng. Dass, wenn es jemand ist, der auf der Straße lebt, der ist nicht frisch geduscht. Könnten das so unsere Gedanken, eure Gedanken sein? Gehen wir weiter, gehen wir innerhalb der Gemeinde. Machen wir da Unterschiede? Und worauf begründen sich diese Unterschiede? Sind es die materiellen Gründe, die uns dazu bringen, Unterschiede zu machen? Oder finden sie mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene statt? Natürlich begegnet man einem älteren Bruder, sage ich jetzt mal bewusst, anders als einem aus dem Jugendkreis. Was wäre, wenn euer Direktor Marco Meyer sich ankündigt? Natürlich werden dann Vorbereitungen getroffen, das ist ja auch gut so. Es geht ja auch nicht um Gleichmacherei, es geht um Gleichheit. Gleichheit im Sinne von, jeder hat seinen Wert vor Gott. Da kann ich oder sie oder du doch nicht anfangen, eine eigene Werteskala aufzubauen. Es geht darum, dass wir möglicherweise sogar Werturteile fällen. Urteile, das hört sich an wie im Gerichtssaal. Und dort bei Gericht sind nach Artikel 3 Absatz 1 aus unserem deutschen Grundgesetz alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Wie viel mehr sollte dieser Satz in unseren Gemeinden gelten und lauten, alle Menschen in einer christlichen Gemeinde sind gleich. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich mache solche Unterschiede im Kopf. Den einen bringen wir ein Stück Achtung entgegen, andere begegnet man so mit einem innerlichen Lächeln, so ein Belächeln. Wenn der eine was erzählt, hören wir gespannt und ehrfurchtig zu. Dem anderen fallen wir kaum, hat er den Mund aufgemacht ins Wort, weil wir nichts Vernünftiges von ihm erwarten, nichts, was uns weiterbringt. Den Glauben des einen halten wir für echt, der anderen trauen wir überhaupt keinen wahren Glauben zu. Jakobus formuliert das als Frage, die wir uns auch gefallen lassen müssen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Also wie ist das, wenn wir so handeln oder auch nur denken? Ist das richtig? Ich denke, nein. Es geht um dieses Urteilen in bösen Gedanken. Schubladen. Wer kennt das nicht? Wer hat nicht Schubladen? Das geht mir auch so. Ich sehe einen Menschen, wie du es von Gießen erzählt hast, ich sehe einen Menschen und habe den irgendwie einsortiert. Der ist da drin. Und aus so einer Schublade rauszukommen, das ist richtig schwer. Jakobus zeigt dann im Text auch noch auf, dass dieses Denken, der Reiche ist wichtig und so, eigentlich auch sehr kurzsichtig ist. Denn, wie heißt es weiter, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Gott misst mit anderen Maßstäben als wir. Gott sind die Armen sogar wichtiger als die Reichen. Die haben es nötig. Er dreht unsere Skala um. Und die Frage, wer ist besser dran in dieser Welt? Der meint, sich mit Geld alles erkaufen zu können, oder der aus seiner Not heraus möglicherweise bessere Chancen hat zu beurteilen, was ist denn das Wesentliche? Wiegt sich ein Wohlhabender, ein Reicher, sagen wir ruhig ein reicher Mensch, in einer falschen Sicherheit, wenn es um den Sinn seines Lebens angeht? Oder mit diesem bekannten Sprichwort gesagt, verdirbt Geld den Charakter? Dann ist hier von Erben des Reiches die Rede. Das, was einen Erben auszeichnet, ist, dass er nichts hat, aber etwas bekommen wird. Und hier ist davon die Rede, dass die das Reich Gottes ererben, die im Glauben reich sind, die Gott lieb haben. Das war das höchste Gebot, eben aus der Schriftlesung. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Darauf kommt es an. Und dann gehöre ich zu der Gruppe der Erben. Dann habe ich was zu erwarten. Aber keinen Reichtum, sondern eben diesen besonderen Reichtum des Reiches Gottes. Und dann erinnert Jakobus seine Zuhörer noch an die Erfahrung, die viele mit Reichen und Mächtigen in der Gesellschaft so gemacht haben. Die sind es doch, unter denen die übrigen Menschen oft leiden müssen. Die, die es sich leisten können, andere vor Gericht zu ziehen und langwierige, teure Prozesse durchzuziehen und sich so ihr Recht zu erkämpfen. Die Reichen sind es doch, die oft, nicht immer, es gibt Ausnahmen, die oft Arme ausbeuten, nur um den eigenen Reichtum, die eigene Stellung zu verbessern. Es besteht also, wenn wir es recht überlegen, gar kein Grund, den Mann mit dem goldenen Ring, mit der Rolex oder wie auch immer, so zu hofieren. Und es ist, so haben wir gehört, Unrecht. Dann folgt der zweite Teil dieses höchsten Gebotes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich das beherzigen will, dann kann ich keine Unterschiede machen. Denn wer ist mein Nächster, wenn nicht zunächst der Mitchrist aus der Gemeinde? Es sind noch andere, aber da fängt es doch an. Und wenn ich den Nächsten liebe, dann werde ich ihn nicht abwerten und aburteilen gegenüber den anderen. Oder wie es im Text anders formuliert ist, wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Aber das ist falsch, sagt Jakobus, das ist falsch, das ist Sünde. Für manche fängt ja Sünde erst beim Stehlen an. Der Nächste sagt, ich bin doch kein Sünder, ich habe doch noch nie jemanden umgebracht. Aber diesen Zahn zieht Jakobus den Zuhörern und uns. Mit dieser Sichtweise liegen wir falsch. Ich denke mal, das wissen alle. Und das zeigt er am Beispiel mit dem Ehebruch und dem Töten. Es geht nicht darum, eins höher zu gewichten als das andere. Das wäre so, als würde man sagen, als würde mir wegen zu hoher Geschwindigkeit im Auto der Führerschein für 4 Wochen abgenommen und ich würde argumentieren, aber ich bin noch nie bei Rot über die Ampel gefahren, ich bin ein guter Autofahrer. Sünde ist und bleibt, so steht es hier, Sünde. Schuld ist und bleibt Schuld. Da ist Jakobus hier ziemlich knallhart. Aber Gott sei Dank ist der Text hier noch nicht zu Ende. Ich hoffe, Sie haben noch so ein bisschen Potenzial. Und jetzt kommt der Vers, der eigentlich so den Kern bildet. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über die ergehen, die der Nichtbarmherzigkeit getan hat. Und dann, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Finde ich doch faszinierend. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Da ist dieses unbarmherzige Gericht. Es geht hier nicht um, ich weiß nicht, wer diese Sendung kennt, die Richterin Barbara Salesch oder, wie heißt der andere, Alexander Holt. Es geht auch nicht um den strengen, aber doch etwas schelmischen Richter vom Königlich-Bayerischen Amtsgericht. Das war früher mal so eine Sendung, freuen sich welche. Nein, das hier muss ein Richter sein, der jegliche menschliche Regung, jedes Fünkchen Mitleid unter Kontrolle bekommt und in der Lage ist, ein knallhartes Urteil zu fällen. Unbarmherzig. Aber so unbarmherzig wird hier wohl nur der behandelt, der ebenso unbarmherzig gehandelt oder gelebt hat, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und dann dieser erlösende Satz, in dem immer wieder von Barmherzigkeit die Rede ist, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also ist die Barmherzigkeit stärker als dieses unbarmherzige Gericht, mächtiger als dieser knallharte Richter. Aber was ist das für eine Barmherzigkeit? Wo kommt die her? Ist das nur die Barmherzigkeit, die der Angeklagte in seinem Leben hat walten lassen, die ihn dazu führt, nicht bestraft zu werden? Heißt das, dass jemand, der barmherzig gehandelt hat, auch für andere Fehler nicht belangt wird? Also es reicht im Leben, barmherzig zu sein? Oder ist es irgendwo ein Anwalt, der den Richter dazu bringt, doch noch barmherzig zu sein? Ich habe um bei unserem Tatbestand zu bleiben, in meinem Leben über andere Menschen nicht geurteilt. Ich habe keine Unterschiede im Umgang mit Menschen gemacht und habe mir sonst nichts zu Schulden kommen lassen. Also bin ich freigesprochen. Oder irgendwie wurden meine Vergehen auf andere Weise gesühnt. Da ist was anderes passiert. Also ich bin nicht der hundertprozentig sauber gelebt hat. Ich habe es ja schon erzählt. Ich habe ganz schnell Leute in Schubladen. Das tut mir leid, aber es ist oft so. Und Sie kennen sich, ihr kennt euch selbst, wie es euch so damit geht. Ob ihr da clean seid, ob ihr sagt, alles gut, habe alles gut gemacht. Aber da sind wir realistisch genug, um das zu wissen, dass das in den seltensten Fällen so ist. Wir haben zwar niemanden umgebracht oder sind nicht bei Rot über die Ampel gefahren, aber zu schnell dann doch ab und zu, auch wenn das nicht ganz so schlimm beurteilt wird im Bußgeldkatalog. Aber es ist ein Verstoß. Habe ich wirklich meinen Nächsten so geliebt wie mich? Also das ist eine Riesenhürde. Das heißt, ich werde diesem Anspruch nicht gerecht. Ich werde diesem Anspruch nicht gerecht. Das heißt, irgendwie lautet das Urteil schuldig. Aber dieser unbarmherzige Richter, Gott hat aus lauter Liebe durch Jesus für mich die Schuld getilgt. Jesus hat am Kreuz die Sünden der Menschen gesühnt. Und deswegen lautet das Urteil Freispruch. Das ist die Barmherzigkeit, von der hier die Rede ist. Die Barmherzigkeit, vor der der unbarmherzige Richter kapitulieren muss. Und ich als Angeklagter kann diese Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Ich kann Jesus darum bitten, mich einzubeziehen in seine Erlösung. Und dann kann dieser jegliche unbarmherzige Richter mich nur noch freisprechen. Ich hoffe, ihr nehmt was mit nach Hause. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich versuche ja den Leuten so ein kleines Giveaway, so was, einen Gedanken mit auf den Weg zu geben. Wenn ihr in der nächsten Woche irgendwann abends vorm Fernseher sitzt, vielleicht das Königlich Bayerische Amtsgericht guckt, vielleicht einen Bericht in den Nachrichten, dass wer für welche Straftat verurteilt wurde, oder in einem Krimi seht, dass irgendein Angeklagter vor Gericht geführt wird, dann vielleicht kommt noch so mal so ein kurzer Impuls, dass ihr an diese Gerichtsverhandlung, an diesen Freispruch, den wir bekommen können, dass ihr da noch mal so einen kleinen Gedanken habt. Das wäre schon viel gewonnen. Vielen Dank.